Lebe mit Leidenschaft. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Lebt ihr lieber moderat, ganz Sutsche, so ein bisschen runtergefahren, ein bisschen in Deckung? Oder lebt ihr lieber aus dem Vollen oder irgendwo dazwischen? In der Schlange am Supermarkt, seid ihr da die, die sich ärgern, wenn einer anspricht oder der selber anspricht? Oder irgendwo dazwischen? Lebe mit Leidenschaft. Als ich hörte, heute ist der Gospelchor da, oder vielmehr, das weiß ich schon seit vielen Wochen, weil Miriam und ich irgendwann mal vorgeplant haben, dachte ich, worüber sprichst du? Was macht Gospel aus? Was macht Spiritual aus? Leidenschaft macht Spiritual aus. Wo kommt diese Leidenschaft her? Die nächste, Spiritual und Gospel. Die Entstehung entstanden ist das Ganze in der Sklaverei. Ich weiß nicht, ob ihr Spielfilme aus dieser Zeit kennt, ob ihr, ich weiß, dass ich vor Jahren, damals, inzwischen auch vor 40 Jahren, Spirituals gesungen habe, Joshua with the Battle of Jericho, und wir stellten uns vor, wie die Wände dann wirklich runterkrachten. Solche Krafterweisungen Gottes würden wir uns heute manchmal wünschen, aber wir haben diese Lieder immer mit Schmackes gesungen, immer mit Einsatz, mit Begeisterung. Neulich hat Robin Zabel mit uns, ich weiß gar nicht mehr wo, doch, hier glaube ich sogar, letzte Woche bei meiner Einführung, glaube ich. Oh Happy Day, genau, blanke Freude. Und worüber haben wir uns gefreut? Über das Heil in Jesus. Also nicht über den Tannenbaum und nicht über Geschenke und nicht über den neuen Mercedes oder die neue Wohnung, sondern etwas, was tief innen wichtig ist. In der Sklaverei, wo diese Gospels entstanden sind, waren die Leute in brutaler Not. Nur aufgrund ihrer Hautfarbe und ihrer waffenmäßigen Unterlegenheit wurden sie versklavt. Europäer kamen mit Waffen und unterwarfen Völker, die nach Naturregeln alles in allem ziemlich friedlich lebten, die noch wussten, dass sie Teil der Natur waren. Die glaubten, was man ihnen sagte, und plötzlich fanden sie sich versklavt, unterjocht, unterdrückt, brutal ausgebeutet wieder. Dagegen ist der Job beim Aldi ein Zuckerschlecken. Sie haben gelitten, gelitten wie Hund. Und dann fingen sie an zu schreien. Die Europäer haben auch die Botschaft von Christus mitgebracht. Die haben die Sklaven, die Farbigen, übernommen. Und sie haben gerufen und gesagt, dann erlöse uns jetzt bitte. Äußerlich, körperlich gab es keine Erlösung. Da gab es unendlich harte Arbeit, brutalste Strafen, Krankheit, Leid, Familien wurden auseinandergerissen. Aber für den Geist gab es die Erlösung und die Hoffnung. Und sie sangen By the Rivers of Babylon, aber schöner Soft-Song, aber aus so einer bitteren Notlage entstanden. Und sie kamen innerlich, wussten sie, wir werden erlöst werden, wir kommen mal nach Hause und da wird alles gut sein. Ich habe mich gestern während des Konzertes gefragt, man könnte doch diese Notsituation, in der Gospels entstanden sind, auch genau für das Gegenteil nehmen. Nicht den Glauben zu vertiefen, sondern zu sagen, Gott, was denkst du dir eigentlich? Wer so mit mir unterwegs ist, den will ich nicht. Das kann überhaupt gar nicht sein. Aber diese Menschen und dieser Chor, jeder einzelne von ihnen, hat sich entschieden zu glauben und Gott nicht anzuklagen, sondern als den liebenden Vater anzurufen und in ihm wenigstens den Frieden und das Heil ihrer Seele zu retten. Ich war während meines Studiums mit unserer Geschichtsdozentin, die aus Wuppertal kam, in Wuppertal. Die Weberaufstände, wesentlich näher dran, zeitlich an uns. Industrialisierung, Leute kamen vom Land, versprachen sich gelobtes Land in den Städten und waren in noch bitterem Elend und hatten nicht mal mehr die Natur. Und da passierte dasselbe. Sie schrien zu Gott in tiefer Not und Erweckungsbewegung passierte. Der Methodismus ist damals entstanden. Die Methodisten, gläubig in der Kirche, haben gesagt, wir müssen helfen. Und sie fingen an zu organisieren, deswegen heißen die Methodismus, das kommt von Methode. Und deren Gründer konnte organisieren und hat Sonntagsschule organisiert. Erst gab es Suppe und dann gab es Bibel. So entstand die Kirche der Methodisten, aus Not heraus. Lebe ganz. Lebe einfach ganz. Gefühle gehören zu deinem Leben dazu. Gefühle lassen dich dein Leben überhaupt erst spüren. Du spürst Freude, aber natürlich auch Leid. Es gibt unglaublich viel, was uns schön ist, was Lust bedeutet, aber dann fühlen wir eben auch den Schmerz. Es macht unglaublich Spaß, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu sausen, aber wenn ich dann hinknall, tut das Knie ganz schön weh. Und dazwischen gibt's alles. Es braucht Mut, wenn ich einmal gründlich genug verletzt worden bin und mich zurückgezogen habe und mich schütze. Es braucht richtig Mut, dann zu sagen, ich will aber wieder komplett fühlen. Ich will nicht immer nur auf halber Flamme kochen. Das braucht man manchmal. Aber vielleicht suchst du dir dann auch einen Schutzraum und ziehst dich nicht nur zurück, sondern überlegst auch, wie kann ich denn wieder heile werden? Wenn ich mir das Knie aufgeschlagen habe, dann wird das sauber gemacht, desinfiziert, das brennt. Das ist also der Teil, wo man mit Schuld umgeht, mit Versagen, mit dem, was den Schmerz ausgelöst hat. Wenn das sauber ist, kommt Salbe drauf. Das heilt. Das ist der Teil, wo man zu Gott geht und sagt, heile meine Seele, tröste mich, comfort me. Das englische Wort comfort heißt Trost, komfortabel. Kann man sich vielleicht so rummerken. Und dann kommt ein Pflaster oben drüber, damit unten drunter die neue Haut wachsen kann, geschützt wachsen kann. Also, du suchst dir Umgebung, Menschen, die dir gut tun. Und irgendwann kann das Pflaster wieder ab. Das zieht manchmal ein bisschen, das war immer der Teil, den ich gar nicht toll fand als Kind. Aber dann ist endlich dieses blöde Pflaster weg, mein Knie ist wieder heile und alles ist vorbei. Und ich bin um eine Erfahrung reicher. Das ist im Leben nicht anders. Und dann kannst du wieder voll in die Mitte treten. Aber tu's auch. Bleib nicht zurück in diesem Schutzraum, sondern sorg dafür, dass du heile wirst und tritt wieder ins Leben. Lebe ganz mit allen Gefühlen und schieb deine Gefühle auch nicht weg, sondern nimm sie wahr. Wenn du Anlass hast, wütend zu sein, dann nimm deine Wut wahr. Tob sie vielleicht nicht am Gegenüber aus, aber überleg dir, warum bin ich eigentlich wütend? Und dann änder das, was dich so wütend macht. Nimm die Kraft deiner Gefühle, um das Leben zu gestalten, um zu ändern. Leidenschaft, Enthusiasmus, Interesse. Welche Reihenfolge? Zuerst haben wir diese Pyramide, unten ist das Interesse. Ich interessiere mich für was? Vielleicht für den Glauben. Wenn Sie hier heute Morgen sitzen und sagen, okay, ich habe Lust auf Gospelmusik, dann hat das ganz viel mit diesem Gott, mit Glauben zu tun. Das ist erstmal nur Interesse. Wenn du oder sie dann in Begeisterung beraten, das ist das Wort, das Enthusiasmus heißt. Ich bin begeistert, ich schmeiß mich da rein mit kompletten Gefühlen. Die Extrovertierten haben es da ein bisschen einfacher als die Introvertierten, die tun das aber auch nur anders. Und ich war 32 Jahre verheiratet. Und Leidenschaft, da kommt dann noch was dazu. Das hat mit ganz viel Einsatz zu tun. Ich habe im Internet so ein bisschen nach Bildern geguckt und da gab es ein Poster, das konnte man allerdings nur für 12 Euro erwerben, das habe ich dann bleiben lassen. Das hielt einfach nicht still, wenn ich es kopieren wollte. Das war eine Sportlerin auf dem Startblock, also volle Trainingssituation. Leidenschaft hat viel mit Training zu tun. Ich übe das Ding ein, ich investiere mich und dann ist das nicht mehr nur Gefühl, sondern dann hat das einen ganz massiven sachlichen Untergrund. In unserem Fall, mit unserem Thema, ich habe mich für Glauben interessiert oder vielleicht auch erstmal nur für Gospelmusik, dann lerne ich diesen Christus kennen, immer mehr Interesse und dann übe ich das ein. Und dann will ich das leben. Und dann bin ich bei der Leidenschaft. Und dann passiert es, von dem Chor ausgehend, vielleicht auch von deinem Leben dann ausgehend, dass diese Leidenschaft überschwappt. Und nicht nur der Chor swingt, sondern du swingst auch und mit dir fangen andere an zu swingen. Es gibt die verschiedenen Typen. Völlig verschiedene Bilder. Ein flammendes Herz. Der Extrovertierte, der sich zeigt. Da habt ihr ein Bild in der PowerPoint, genau. Ach, das ist schon das moderate Herz. Egal. Genau, das ist das flammende Herz. Begeisterung sprudelt, haut raus, volle Kante. Aber ihr seht, das ist auch völlig offen und da kann auch alles rein. Also eine ganz schön ungeschützte Verhaltensweise. Aber auch sehr verlockend, wenn ein Mensch so ist, so strahlt, so übersprudelt, denkt man nicht, wow, wie anziehend. Erstmal fragt man, wo kommt das her, dein inneres Feuer, das ich hier so leuchten sehe? Und dann vielleicht auch die Sehnsucht, oh, in mir ist Kälte, in mir sind harte Stellen. Wie wäre das, wenn sich das innen so anfühlt, wie der da aussieht? Die nächste. Das ist jetzt ein bisschen klein, passt aber trotzdem. Der Unterkühlte. Zwei ganz sachliche Herzen. Kannst du mich leiden? Ja. Ich dich auch. Gut. Heiraten wir? Muss wohl. Und dann kommen wir zu dem berühmten, gesunden Mittelweg, die nächste. Ein Herz, dem man das Leuchten ansieht, das etwas gefasster ist als das wild sprudelnde, als die Lava, die da überquillt. Dem man aber das innere Leben ansieht, aber auch ein Ziel, eine Gesetztheit. Die nächste. Und die nächste. Mir scheint, meine Zettel und die Folie sind sich nicht ganz einig. Ein Zitat. Intimität, viele der Bilder über Leidenschaft im Internet sind natürlich Sexualität, körperliche, sexuelle Leidenschaft, ein Riesenthema. Aber das Zitat geht darüber hinaus und auch daran vorbei. Intimität und Leidenschaft entstehen nicht durch das Fehlen der Kleidung, sondern wenn wir es wagen, unsere Seele zu entblößen. Und bleiben wir ruhig mal bei der körperlichen Begegnung. Ich weiß noch, als ich Teenie war, habe ich gedacht, okay, ich will mal ausprobieren. Und das kann man einfach mal so ausprobieren, denn auch die Jungs wollen ausprobieren. Und dann guckt man nicht immer unbedingt, bin ich jetzt fürchterlich verliebt, sondern mit wem kann ich hier mal eben ausprobieren. Und wenn sich das auf einem Low-Level abspielt emotional, tut einem das auch nicht so viel. Und dann habe ich ausprobiert und dann dachte ich, nee, ganz oder gar nicht, will ich nicht. Wenn ich mich körperlich hergebe, dann muss ich vorher die Seele von dem anderen kennen und begreifen. Wenn ich mich Jesus überlasse, dann muss ich vorher begreifen, wer er ist. Ob das überhaupt lohnt, ob das wichtig ist, ob ich da gut aufgehoben bin oder ob mir da was ganz Mieses passieren könnte. Und ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, da war ich so 18 junge Jahre oder sowas, dass mir gar nichts Besseres passieren kann. Wir haben in der Oberstufe leidenschaftlich diskutiert, in Pädagogik, in Deutsch, in ich weiß nicht was, über Abhängigkeit, über Identität. Und ich sagte, das kann schon sein, dass ich von diesem Jesus ein Stück weit abhängig bin. Aber das macht nichts, denn er schadet mir nichts, sondern im Gegenteil, er bringt mir Leben bei. Also Abhängigkeit von Droge ist Bockmist, ne? Die zerstört dich. Abhängigkeit von Menschen ist auch nicht so toll. Die können dich brutal auf ihren Pfad führen und der muss nicht gut sein und ist auf jeden Fall nicht deiner. Aber wenn du Jesus nachfolgst, wirst du auf einen Weg geführt, der dich ins Leben führt. In dein Leben, denn er ist dein Schöpfer, kennt deinen Plan, dein Ziel, kennt dein innerstes Wesen und bringt dich auf einen Weg, wo du optimal in deine eigene Berufung hineinkommst. Ganz egal, wie dieser Beruf, diese Lebensführung nachher aussieht. Total unterschiedlich. Ich wette, wenn wir hier jetzt so unsere Berufe nennen, dann haben wir eine riesen Palette. Also denkt nicht, dass der Pastor frommer ist als euer Lebensentwurf. Ist er nicht, nur anders. Und ich war auch nicht immer Pastor. Ich bin im Erstberuf Bauer und Agraringenieurin. So geht Leidenschaft. Entdeckst du die Folie irgendwo? Ja. Innen muss etwas brennen, damit draußen etwas leuchten kann. Ein anderes Bild war das flammende Herz. Innen muss etwas brennen, damit außen etwas leuchten kann. Wenn in dir gerade nichts brennt, dann lass auch besser nichts leuchten, denn sonst würdest du ausbrennen. Das ist nicht gut. Wenn in dir nichts brennt, dann mach dich auf, suche Gott, suche Jesus als die Quelle deines inneren Lebens, als deinen Schöpfer und sag du, hier ist ganz schön aus. Könntest du da mal wieder ein bisschen Feuer reinbringen? Kannst du mir Sinn geben? Kannst du mich heilen? Kannst du meine Erschöpfung wegnehmen, die lebende Müdigkeit wegnehmen und stattdessen dein Lebensgedanken wieder reinsetzen? Ihr müsst nicht ausbrennen. Diese Leidenschaft ist keine Aufforderung zum Ausbrennen, sondern ein Hoffnungssignal. Dein Leben kann strahlend sein, strahlend für dich gefühlt, und die Auswirkung kommt von ganz allein. Die nächste. Lauwarm. Im Nachdenken vorher fiel mir immer dieses Stichwort ein, lauwarm. Es gibt eine Bibelstelle, da sagt Gott in der Offenbarung, also letztes Buch in der Bibel, wo es um ganz wesentliche Dinge geht und es geht um innere Haltung. Und da sagt Gott, Mensch, und jetzt stell dir vor, du lebst schon ganz viele Jahre mit Gott und du hast dich daran gewöhnt und du hast deine Erfahrungen gemacht. Vieles nicht so toll. Manches hat dich zutiefst verletzt, manches schreckt dich ab. Du bist mehr bei der Institution Kirche angelangt mit deiner Wahrnehmung als noch bei der inneren Gottesbeziehung. Und du denkst, ganz weg will ich nicht, aber richtig rein? Nee, lauwarm. Mögt ihr ein lauwarmes Mittagessen oder einen lauwarmen Kaffee, am besten von gestern? In der Offenbarung heißt es, dass der, der jedes Geschöpf kennt, sagt, ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Ich kenne deine Werke heißt, du bist weder kalt noch heiß, obwohl du so viel tust. Man kann das auch mit kaltem Herzen tun. Wärst du doch kalt oder heiß, dann wärst du nämlich in der Situation, dich mal neu entscheiden zu müssen. Was will ich eigentlich? Ich lebe doch nicht freiwillig in einem Kühlschrank emotional. Will ich nicht lieber wieder in die Liebe rein? Auf jeden Fall merkst du dann, wie du unterwegs bist und kommst in einen Klärungsprozess. Und dann ist Jesus in dieser Aussage sehr rabiat, aber keine Angst, danach geht es noch weiter. Weil du aber lau bist, will ich dich aus meinem Munde ausspeien. Ist euch das schon mal passiert oder euren Kindern? Ihr habt was gegessen und das ist einfach nur Ich habe 4 Kinder. Ich habe sowas durchaus schon erlebt. Lauwarm macht nicht viel Spaß. Nicht dem, der das erlebt und nicht dem, der da drin lebt. Die nächste. Gott lebt leidenschaftlich. Ja, Gott lebt. Und Gott liebt leidenschaftlich. Das ist das Geniale. Und was ich fast nicht nachvollziehbar finde, der wird emotional nicht müde. Der wird nicht müde, jeden Tag neu zu lieben. Ein früherer Pastor erzählte von seinem Sohn, er brachte ihn abends zu Bett und dann beteten sie und gute Nacht und so. Und dann der kleine Kerl war ganz munter im Denken und sagte, Papa, was macht Gott denn jetzt nachts, wenn wir alle schlafen? Und Johannes kratzte sich am Kopf, so heißt der Kollege, und überlegte jetzt, ich kann doch nicht abends anfangen, eine Vorlesung über den Kosmos und die Welt und dass sie sich dreht und überall sind Menschen halten. Und er sagte einfach, nachts macht Gott neue Gnade. Weil ihm dieser Chorus einfiel, seine Gnade, seine Güte ist neu jeden Morgen. Nachts macht Gott neue Gnade. Gott wird nicht müde. Sein Herz, seine Emotionalität, das ist das Geniale, wenn man Gott ist und nicht Mensch. Gott hat dich als sein Gegenüber geschaffen. Du fehlst ihm, wenn du nicht da bist. Und er eifert um dein Herz. Im Alten Testament gibt es einen Haufen Texte, oft gerade in den Propheten. Oder ich habe neulich im 5. Buch Mose, wo Mose weiß, er stirbt jetzt bald und übergibt an Josua und seine Abschiedsrede an das Volk. Müsst ihr euch mal antun, letzten Kapitel vom 5. Mose. Da sagt er, ja, da merkt man dieses Eifern Gottes um das Herz seiner Menschen, dass sie in die Gottesbeziehung hineinkommen, dass sie nicht nachlässig werden, dass sie auf sich Acht haben. Da ist übersetzt, nehmt euch in Acht. Aber gemeint ist, habt Acht auf euch. Wo ist euer Herz? Gott eifert um unser Herz. Nicht wie eine eifersüchtige Zimtzicke, sondern wie ein glühender Liebhaber. Er liebt dich bis zur Selbsthingabe. Die nächste, Vater und Sohn. Gott sagt, siehe, das ist mein geliebter Sohn. Und jetzt müsste ich auf das Kreuz zeigen, oder? Auf jeden von euch. An diesem Kreuz hängt keiner mehr, der ist auferstanden. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Die beiden weisen gegenseitig aufeinander hin. Ich komme mit diesem riesengroßen Gott nur klar, wenn ich mich in diese Sohneslatschen stelle, wenn ich mir die Schuhe von Jesus anziehe. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also wenn du in all diese Warum-Fragen kommst und was bildet er sich eigentlich ein, was mutet der mir zu? Gott ist uns eine Nummer zu groß, keine Frage. Aber Jesus ist genau wie Gott. Er ist sich völlig einig mit seinem Vater und er wurde Mensch. Mensch. Weißt du, was ein Mensch ist? Du bist ein Mensch. Der wurde sowas wie du. Und er hat gelebt wie ich, wie du. Zum Anfassen, zum Nachmachen. Und damit wir wissen, Gott ist nicht distanziert und fern, sondern er ist nahe jedem von uns. Gott wurde Mensch. Das war der Sinn der Übung. Das ist nicht ein Plan B, weil die Menschen Gott aus dem Ruder gelaufen sind. Das ist ganz Plan A, Plan Ober A. Jesus wurde Mensch. Und wenn wir ihn sehen, dann sehen wir den Vater. Im Korintherbrief ruft Paulus uns zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, lass dich versöhnen mit deiner Biografie. Lass dich versöhnen mit dem, was dir geschehen ist, vielleicht auch im Namen Gottes geschehen ist. Lass dich damit versöhnen, söhne dich aus damit. Dann ist die Bitterkeit weg. Dann lässt du Schuld los und in dem Moment, wo du das loslässt, bist du frei, deinen Weg neu und selbstständig zu gestalten. Jesus und du, die Nächste. In Johannes 14, da sind wir so vom Ablauf des Evangeliums her schon in den Abschiedsreden. Und Jesus versucht seinen Jüngern zu verklickern, ich bin dann bald nicht mehr, aber es geht anders weiter. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern damals, zu uns heute genauso, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber, ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen, aber ihr werdet es. Ich weiß noch, als meine älteste Tochter, da war die so 3, 4, und ich fing an, die ersten Übungen zu machen, ob sie mal alleine zu Hause blieb. Ich musste zum Einkaufen und ich sagte, möchtest du mit oder nicht? Das war nebenan, fast nebenan, sind wir immer mit dem Bollerwagen hin. Und dann überlegte sie, ich bleib hier. Du gehst ja zum Penny, ne? Ja. Du gehst diesen Weg, ja. Und dann gehst du da rein, ja. Und dann ist da, der Penny war klein, Dorf, Frau XY in der Kasse, ja. Und dann kommst du wieder, ja. Gehst du an der Hauptstraße oder hinten rum? Hinten rum. Und dann bist du wieder da, ja. Dann bleibe ich hier. Bis gleich. Tschüss, Mama. Sie wusste, wo ich war. Und dann durfte ich gehen. Als sie in den Kindergarten kam, hatten wir dieselbe Übung. Mama, bist du zu Hause? Ja. Gehst du nicht weg? Nein, ich bin hier. Gut, dann gehe ich. Dann hatte sie die Sicherheit, dass sie wusste, wo ich bin und konnte gehen. Und ich habe ihr später immer gesagt, wenn ich nicht da war. Sie wusste, ich flunker nicht. Und als sie älter wurde, gab es dann das Handy. Und dann war ich es, die sagte, hast dein Handy mit? Der Vater, Jesus und du. Johannes 14, 20, 21. Da geht das weiter. Jesus sagt, wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, also er ist da ja erstmal ganz normal, richtig, echt gestorben. Und dann sagt er, wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, dann werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Ist das nicht wunderschön? Das ist schöner als die Großfamilie am Tisch. Der Vater, der Sohn und du, völlig einig, völlig beieinander. Und das wissen wir in unseren Herzen. Und wir sind beim Vater. Wir sind nicht beim Obertyrann der Weltgeschichte, sondern wir sind beim Idealvater. Jesus sagt weiter, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Und damit sind wir bei der fast wichtigsten letzten Frage, wie kann ich denn Gott erkennen? Er verheißt uns, er sagt, klopf an, dann höre ich dich. Die Haustürklingel ist nie zu leise. So laut hat Jesus sein Radio nicht stehen, dass er dich nicht hören würde. Klopf an, ich tue dir auf. Suche mich, ich lass mich finden. Bitte mich und ich komme. Dazu möchte ich dich herzlich einladen. Das letzte Bild ist ein Bild von einer Freundin von mir, die gerne malt. Eine große Hand, an der ein kleines Kind sich soeben an dem Finger der großen Hand festhält, soll uns an Gottes Hand darstellen. Oder Psalm 23, auch ein wunderbares Bild dafür. Ich möchte zum Schluss mit uns beten. Ich bete zuerst, klingt euch einfach innerlich ein. Ich werde für Mut zu neuer Verletzlichkeit beten. Für Mut, dich lieben zu lassen und für Mut, wieder zu lieben. Und danach lade ich ein, wem das Herz brennt, selber zu beten. Das kann, aber das muss nicht sein. Lasst uns beten. Guter Gott, du bist nicht ferngeblieben. Du hast uns einen Namen gegeben, wie wir dich anreden können. Du bist so konkret geworden. In Jesus bist du Mensch geworden, einer von uns. Wir sehnen uns nach dieser heilen emotionalen Welt, sodass wir wieder ganz und gar und leidenschaftlich leben können. Nicht zurückgefahren, nicht in Dauerschutz. Das nimmt uns so viel. Herr, wir bitten, dass du uns zu ganzen heilen Menschen machst, so wie du uns gedacht hast. Jesus, ich bete für die, die verletzt wurden und sich jetzt schützen, damit der Rest ihrer Seele nicht auch noch verletzt wird. Ich bitte, dass du hineinkommst und sie heilst und sie auf einen Weg schickst, dass sie wieder heil werden, auf einen Weg, dass sie Mut fassen, sich wieder zu zeigen, wissend, dass das zu neuer Verletzbarkeit führt. Aber du bist da, mit Schutz und mit Liebe und mit Leben. Jesus, ich bete für die, die sich nicht mehr auf andere einlassen mögen, die den Smalltalk bevorzugen, aber keine Freundschaft mehr zulassen. Ich bete, dass sie sich von dir zuerst wieder lieben lassen, damit sie heil werden und sich wieder trauen, sich lieben zu lassen, auch von anderen Menschen, dass sie anderen Menschen wieder über den Weg trauen und wieder in Gemeinschaft leben können, dass sie nicht in Einsamkeit in ihrer Seele verhungern müssen. Vater, und ich bete für die, die erschöpft sind, müde oder stinksauer. Ich bete für die, die nicht mehr lieben wollen, dass sie sich wieder aufmachen und sich von dir da rund erneuern lassen, dass sie wieder bereit werden, dass du in ihnen ihr Leben wieder anzündest und sie dann wieder nach außen leuchten, dass Licht und Wärme und Liebe von ihnen ausgeht. Bitte heile jeden von uns, dass er wieder liebesbereit wird. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist geschickt hast, dass wir hier nicht als Weise verlassen rumsitzen, sondern du da bist gegenwärtig mit deinem guten Geist, uns wiederherstellst und viel mehr tust, du sendest uns. Danke, dass du da bist, Jesus. Und wenn jetzt noch einer von euch beten möchte, ist er herzlich eingeladen. Ja.